Hier ist wieder die Büchersendung im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin Sabine Gertling und freue mich wie immer über alle, die zuhören und Lust haben, eine Stunde lang etwas über ein Buch zu erfahren. Heute habe ich 4 Studiogäste hier sitzen. Das ist, glaube ich, zum ersten Mal in der Büchersendung. So etwas hatte ich bisher noch nie. Sie sind alle Autoren in dem Buch Stuttgart Berg, Porträt eines bemerkenswerten Stadtteils. Dieses voluminöse Buch haben wir heute dabei und wollen wir vorstellen. Natürlich können wir nur ganz kurze Einblicke geben. Das Buch ist ja ein wissenschaftliches Werk, ein unterhaltsames Werk mit vielen Fotos, auch sehr ausführlich teilweise. Wir werden einen Einblick bekommen, aber jetzt mal die Autoren alphabetisch. Da ist einmal die Annik Eicher, sie ist Kunsthistorikerin, Journalistin, Stadtführerin, war schon mal hier im Radio.
Ja, genau.
Schwäbischen Wortsalat oder irgend so was Ähnliches war das,
ganz
gell?
Genau, das war der Schwäbische Wortsalat.
Genau. Dann haben wir Dr. Elmar Blessing, Historiker und Autor, wie ich gerade erfahren habe, Autor vieler historischer Bücher, nicht nur von Stuttgart-Ost, sondern auch im Umkreis.
Schwäbische Alb.
Schwäbische Alb, okay. Dann Ulrich Gohl, Historiker und Kurator des Museums. Sagen Sie noch mal kurz, was das Museum ist, Herr Gohl.
Das Museum ist das Stadtbezirksmuseum für den Stuttgarter Osten, das ist in Gablenberg.
War das frühere Schule?
Das ist das alte Schulhaus in Gablenberg und wir machen seit 2005 Ausstellungen, vor allem Wechselausstellungen zur Kultur- und Stadtbezirksgeschichte.
Und Museo ist auch der Herausgeber des Buches, genau. Oder wie sagt man denn da?
Ja, absolut richtig.
Ja, okay. Und dann Dr. Markus Speidel, der war damals, als das Buch entstanden ist, im Planungsstab des Stadtmuseums und heute ist er Leiter des Museums der Alltagskultur in Waldenburg, im Schloss Waldenburg. Gell?
Genau.
Spannende Geschichte, ja. Also ja. Ich war da immer mal wieder gerne. Schöne Ausstellungen. Die 4 sitzen hier also um den Tisch und lesen kurze Abschnitte aus dem Buch und wir unterhalten uns darüber, wie das Buch entstanden ist. Und damit fangen wir vielleicht mal an. Wer kann denn was dazu sagen, wie es zu dem Buch kam?
Ja, im Jahr 2011 jährte sich ja die Eingemeindung Bergs zum 175. Mal. Berg wurde 1836 eingemeindet als erster Ort überhaupt nach Stuttgart. Und da hat das Museum damals gesagt, da machen wir eine Ausstellung. Und da haben wir eine schöne, große Ausstellung gemacht, droben und in Gablenberg im alten Schulhaus. Und da kam so viel Neues in der Erforschung heraus und so viele schöne Geschichten auch, dass wir gesagt haben, da machen wir jetzt eigentlich ein Buch draus. Und dann hatte aber immer irgendjemand nicht, also es gab dann schon Texte und alles, und dann hatte immer irgendjemand keine Zeit oder das Geld im Verein war nicht da. Und deswegen hat es sich verzögert bis zu Corona, weil Corona hat auch was Gutes. Manche Leute hatten mehr Zeit und in manchen Fördertöpfen war noch was drin. Und dann haben wir es angegangen und dann kam als 4. Autorin die Frau Eicher dazu, die war bei diesem 2011er Projekt noch nicht dabei, mit dem Thema Menschen im Berg und das haben wir dann integriert und so wurde das dann eine, wie ich finde, ganz schöne Runde Sache.
Gut, wie die Frau Eicher dazu kam oder auf welchem Weg, da schwätzen wir nachher nochmal drüber,
ja,
dass es da Familienverbindungen gibt. Dann ist mein Vorschlag, wir machen jetzt eine Musik und dann lesen Sie, Frau Eicher, die Texte vom Herrn Blessing, weil der Herr Blessing heute etwas indisponiert ist. War das so, Herr Blessing?
Das ist so.
Gut, okay.
Burg und Siedlung auf dem Berg. Die befestigte Höhe auf der vom Nesenbach und Neckar gebildeten Bergzunge hatte dem Stuttgarter Vorort seinen Namen gegeben. Erstmals wird die Burg Berg in den Sindelfinger Annalen erwähnt. 1287 kam Rudolf, König Rudolf von Habsburg, mit seinem Heer von Esslingen her und eroberte mit Gewalt Cannstatt, Brie, Berg und 7 Burgen, welche sofort durch Feuer zerstört wurden. 4 Jahre später, 1291, zog Graf Albrecht von Hohenberg, der Schwager König Rudolfs, erneut gegen den württembergischen Grafen Eberhard I., den Erlauchten, 1265 bis 1325, und zerstörte unter anderem die Burgen in Waiblingen, Berg und Entersbach. Die Burg Berg wäre nach diesen Berichten zweimal zerstört worden. Nun gab es aber in Berg zwei Burgen. Die eine stand auf der Anhöhe, wo heute die Berger Kirche steht. Die andere lag im Nesenbachtal auf dem heutigen Gelände des Mineralbads Berg. Der Burgenexperte Gerhard Wein nimmt an, dass beim ersten Angriff 1287 die Burg im Nesenbachtal niedergebrannt und beim zweiten 1291 die Burg auf der Höhe zerstört wurde. Die Besitzverhältnisse mögen die Ursache für die etappenweise Zerstörungen der beiden Burgen gewesen sein. Denn die Burg im Nesenbachtal gehörte den Grafen von Württemberg, die obere Burg war hingegen im Besitz der Herren von Berg, Lehnsleute der württembergischen Grafen. Welche Burg ist nun die ältere? Eine abgegangene Burg wird im Nesenbachtal im 14. Jahrhundert erwähnt. In einem Zinsbuch von etwa 1370 heißt es, Zitat, Item das Wieslin neben dem Burgstall, Zitat Ende, und 1393 wird der Zins aus einer Wiese, Zitat, se Berg ob dem Burgstall, Zitat Ende, erwähnt. 1624 soll ein Burghügel vom Bachmüller zerschleift und abgetrieben worden sein.
Das war jetzt ein erster Abschnitt aus Stuttgart-Berg, Porträt eines bemerkenswerten Stadtteils. Habe ich das jetzt richtig gehört, Herr Blessing, dass der Berg, dass Stuttgart-Berg der älteste Stadtteil oder einer der ältesten ist von Stuttgart?
Ich sehe es als einer der ältesten, weil er liegt an einer zentralen Straße. War es schon in der Keltenzeit, also in der vorrömischen Zeit, und dann ist die Römerstraße durchgeführt worden.
Und wie ist Ihr Interesse an Berg? Haben Sie irgendeinen Bezug dazu?
Nur weil von Geisburg aus Berg war. Der Mutterort von Geisburg und der Gablerberger auch. Und ich beschäftige mich ja sehr stark mit der Geschichte von Gablerberg und Geisburg. Das sind so im, also mit alten Geisburger, wo es halt Gablerberger hat nicht heiraten dürfen. Es sei denn, sie hätten Egerle mitgebracht, dann hätten wir es halt Mädchen in Kauf genommen. Das ist so die
Grundstimmung. Das heißt, sie sind Geisburger.
Ja, mit Gablerberger. Und der Mutterort von beiden Orten war, der zentrale Ort war Berg. Wegen dem bin ich auf Berg gestoßen.
Und ist denn irgendwas da noch sichtbar von dem, was wir gerade in dem Text gehört haben?
Von der, unten gar nichts mehr, aber oben die Kirche steht noch. Und Reste der Mauern. Leider ist die alte Kirche, das muss eine sehr schöne Kirche gewesen sein, aus dem Hochmittelalter, Ende des Hochmittelalters, die ist abgebrochen worden und dann die neue gebaut worden. Gell, und die hat, das Alte hat einfach nicht mehr in das Bild der damaligen Könige gepasst. Rose steht auf der anderen Seite.
Willerberg.
Ja, auf der anderen Seite. Und da hat man die Kirche halt abgebrochen und die neue jetzt gebaut.
Das heißt, Sie recherchieren dann eher in Archiven als vor Ort?
Ich?
Ja.
Grundsätzlich Archive. Also, ich frage die Leute noch auch drunter, mal was sie noch wissen, aber. Ich gehe in Archive, das ist meine Hauptaufgabe.
Mich hat ja am meisten verblüfft, als ich das Buch in der Hand hatte. Also erst habe ich mich natürlich gefragt, warum Stuttgart-Berg, warum ist das so interessant? Jetzt wissen wir ja, dass es einer der ältesten Stadtteile ist. Und ich habe gelernt, dass es ein Industriestandort war, von dem ja heute eigentlich nichts mehr zu sehen ist. Aber darum wird es jetzt dann gehen. Jetzt hören wir einen Teil aus dem Abschnitt, den Dr. Markus Speidel, der Kulturwissenschaftler, beigetragen hat zu dem Buch Stuttgart-Berg. Herr Speidel.
Genau, es ist aus dem Kapitel Große Blütezeit mit der Maschinenfabrik Kuhn und es ist der Teil zu Arbeiter kontra Arbeitgeber. Ebenfalls schon sehr früh richtet Kuhn 1855 eine Krankenkasse für seine Arbeiter ein. Es ist jedoch schwierig, hierfür eine Bewertung vorzunehmen. Wurde lange die Einrichtung solcher Kassen als soziale Mildtätigkeit betrachtet, so ändert sich in der Forschung dieser Blick zunehmend und beurteilt die Einführung von Krankenkassen auch als Methode der Unternehmer, um qualifizierte Arbeitskräfte halten zu können und sich gegen eine erhöhte Fluktuation zu schützen. Ähnlich muss man auch die Einführung einer Sparkasse für die Arbeiter im Jahr 1865 betrachtet werden. Auffällig ist nur, dass beide Einrichtungen sehr früh ins Leben gerufen wurden und der Sozialgesetzgebung von Bismarck lange vorgreifen. 1879 steigt Ernst Kuhn, der Sohn von Gotthilf Kuhn, in die Firma ein, die er nach dem Tod des Vaters 1890 alleine weiterführt. Einige Anzeichen deuten darauf hin, dass sich durch diesen Generationenwechsel auch vieles innerhalb des Unternehmens verändert. In den 1890er Jahren häufen sich die Meldungen von Streiks. Dies hängt zum einen mit dem zunehmenden Organisationsgrad der Arbeiter zusammen, andererseits dürfte aber auch eine Verschärfung des Betriebsklimas zu dieser Tendenz beigetragen haben. Als Reaktion auf die Auseinandersetzungen um die Forderungen nach einem Maifeiertag im Jahr 1897 wird am 22. Juni der Württembergische Metallarbeitgeberverband gegründet. Treibende Kraft dahinter ist Ernst Kuhn, der zugleich auch zum ersten Vorsitzenden gewählt wird. Mit streikenden Arbeitern in seinem Filialbetrieb in Zuffenhausen geht er 1899 auch nicht zimperlich um, sondern lässt deren Namen inklusive Alter und Geburtsort in der Zeitung veröffentlichen. Sie werden entlassen und auf Schadensersatz verklagt. Die Schwäbische Tagwacht, das Presseorgan der Arbeiter, hat entsprechend mit Ernst Kuhn in Zukunft einen ihrer Hauptgegner identifiziert und greift ihn mit großer Regelmäßigkeit an. Einblicke in die Arbeitswelt lassen sich dennoch sehr schwer rekonstruieren.
Das war jetzt über die, was war es denn, eine Maschinenfabrik oder was war es, was der Herr Kuhn hatte?
Das war eine Maschinenfabrik, die Dampfmaschinen gebaut hat und tatsächlich die und eine große Gießerei war und tatsächlich ein Großteil der wenigen Dampfmaschinen, die es zu dem Zeitpunkt schon in Württemberg überhaupt gab, hergestellt hat. Also auch so etwas wie die Albwasserversorgung, eines der größten Infrastrukturprojekte, kamen die Maschinen aus dem Hause Kuhn. Hm.
Wie kam es denn dazu, dass dieses Stuttgart-Berg relativ früh auch Industrie hatte oder überhaupt, also durch die Mühlen oder den Mühlkanal oder was war da
genau, wichtig, die Ursache? Wichtig waren die Kanäle. Der Neckar selber war nicht so wichtig, könnte man denken, um zu verschiffen, aber der war zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht schiffbar. Und daher waren die Kanäle besonders wichtig. Und das andere war, Kuhn war auch ein staatliches Subventionsprogramm. Also damit Kuhn überhaupt sich gründen konnte, hat der damalige König ihm sozusagen über einen Mittelsmann Geld zum Start seines Unternehmens zukommen lassen, der dann im Hintergrund weiterhin agierte.
Wie kommt es, dass ein Kulturwissenschaftler sich für Industriegeschichte interessiert?
Weil ich auch Technikhistoriker bin. Also das gute alte Magisterstudium, wo man noch zwei Fächer studieren musste. Und da habe ich Technikgeschichte studiert. Und damals, als wir diese Ausstellung konzipiert haben, 2011, war für mich klar, dass eigentlich dieser ganze industriespezifische Teil von Stuttgart-Berg eigentlich mal stärker beleuchtet werden müsste. Wenn man heute über Industriegeschichte von Stuttgart spricht, wird es meistens verkürzt auf Daimler und Bosch und dann in der Nachkriegszeit noch auf Porsche. Und dann der ganze Rest ist vergessen. Aber dass tatsächlich um 1900 der größte und wichtigste Arbeitgeber in Stuttgart die Firma Kuhn war mit über 1000 Mitarbeitern, ist heute überhaupt niemand mehr bewusst, weil von dieser Firma auch nichts mehr zu sehen ist.
Also ja, ich wollte gerade sagen, man in ganz Stuttgart-Berg spürt man gar nichts mehr von dieser Vergangenheit.
Also das Fabrikgelände ist komplett abgerissen, da steht nichts mehr. Es gab damals im Zuge dieses im Zuge dieser Ausstellung gab es damals ein kleines Projekt im Internet, damals, das mir ein bisschen über die Ohren gewachsen ist. Das war das sogenannte Weltkulturerbe. Es gibt Gullideckel in Stuttgart, die noch von der Gießerei Kuhn sind. Und wenn man sich die Gullideckel ansieht, dann steht da oft noch Gießerei Kuhn, Stuttgart-Berg.
Es gibt ja auch noch Brunnen, gell? Also Brunnen gibt es auch noch und teilweise an den Läden noch so diese.
So Schaufenstersäulen, ja, genau. Und dann eben auch gewisse Dampfmaschinen. Maschinen, die tatsächlich also in verschiedenen Museen auch noch stehen. Und dann hatte ich die Leute aufgefordert, schickt mir doch Fotos, wenn ihr sowas findet und sagt mir, wo das ist. Und ich habe das dann auf so eine große Google-Karte eingetragen. Und die hat zum Schluss von Heidelberg bis Odessa tatsächlich Orte enthalten, an denen Dinge zu sehen waren, die auf die Firma Kuhn zurückzuführen sind. Durch einen unglücklichen Zufall habe ich die Karte gelöscht.
Ich habe mich schon gewundert, ich habe da immer drauf geguckt und fand es total gut und irgendwann war es nicht mehr da. Okay, weiß ich das auch.
Ja gut, auch der Kanal ist ja nicht mehr da und da ist auch nichts mehr davon zu sehen, oder?
Nein, das ist leider abgebrochen.
Der Verlauf ist erkennbar, wenn man es weiß.
aber nur wenn man es...
Aber die Firma lag auch nicht direkt jetzt am Kanal, sondern das ist dieses große Neubauviertel auf der anderen Seite von der, vom Mineralbad Berg, mehr oder weniger, wo die...
Wobei ich schon Schwierigkeiten hatte bei den Abbildungen und Lageplänen, das jetzt mit der jetzigen Realität irgendwie übereinzubringen. Also da bin ich öfters gescheitert.
Aber das Wasserhaus oben abgebrochen wurde, ist, ich glaube, erst 1929.
Wasserhaus?
Das Wasserhaus,
Wasserhaus oben,
wo
ja.
der Kanal abgezeigt wurde, ist vom Neckar. Und dann kam ja der Berger Müllkanal und der Holzkanal. Da hat man ursprünglich auch Holz gefunden.
Und alles zugeschüttet.
Ja, da ist ja nichts mehr da. Ja.
Berg ist ein besonderes Beispiel, weil jeder Quadratmeter ist, glaube ich, zum dritten Mal umgenutzt. Hm. Durch die intensive Nutzung über viele Jahrhunderte hat sich das einfach verändert und es ist kaum mehr was da von der alten Struktur erkennbar.
Also wer sich für die alte Struktur interessiert, ich mache mal ein bisschen Eigenwerbung, ich mache Führungen in Stuttgart-Berg auf den Spuren meiner Vorfahren, ja, da wollten wir ja auch ein bisschen noch drüber reden und das geht durch die frühere Mühlstraße, was heute die Nisslestraße ist und da hat man doch noch ein paar alte Gebäude, die ich dann auch zeige.
Und da kann man sich bei Annik Eicher melden, wenn man da Interesse dran hat.
Ja, genau.
Hat. Sagen wir zum Schluss auch nochmal, denke ich. Büchersendung im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin Sabine Gertling im Studio. Heute Dr. Elmar Blessing, Dr. Markus Seidel, Ulrich Gohl und Annik Eicher, alle Autorinnen, Autoren von Stuttgart-Berg, ein bemerkenswerter Stadtteil. Gerade haben wir unverkennbar Frank Sinatra gehört, Herr Gohl, der war aber nicht da.
Doch.
Ah, tatsächlich.
Doch. Ah, ja, aber klar. Ich habe mich in dem Buch vor allem um zwei Kapitel gekümmert, einerseits um die Bäder und andererseits darum, wo saßen denn die Bergerinnen und Berger zusammen, wo kamen die verschiedenen Menschen, die in Berg eingereist sind, durchgereist sind, gewohnt haben, gelebt haben, wo kamen die denn zusammen? Und aus den Vereinen, den Kirchen, so die klassischen möglichen Treffpunkte, gab es eben auch ganz besonders. Und eins davon, der eine oder andere wird sich auch noch an das Gebäude erinnern, war das Parkhotel. Das Parkhotel wurde erbaut als Ledigenheim 1909 und wurde im Zweiten Weltkrieg gleich zerstört, konnte aber wieder aufgebaut werden und wurde dann zu dem internationalen Treffpunkt für Stuttgart eigentlich auch, was Stars und Sternchen, was Reiche und Einflussreiche und Schöne betraf. Ich lese mal einen kleinen Abschnitt aus dem Buch vor. Aus den 70ern, in den 50er Jahren fange ich an. In den 50ern und 60ern gehörte das Parkhotel zu den ersten Häusern am Platze. Der Service war legendär gut. Die Küche, schwäbisch mit internationalem Einschlag, war so herausragend wie die Weinkarte. In einer Rezension von 1965 heißt es, das Haus sei so zur Herberge der VIPs, zum internationalen Treffpunkt Stuttgarts geworden. Insider berichten von einem Höhepunkt. Die göttliche Maria Callas habe nach einem bejubelten Auftritt in der Stadt nächtens in der Hotelbar noch einige Lieder zum Besten gegeben. Der Applaus war unendlich, erinnert sich der damalige Barkeeper Luciano Barbiero. Zum weiteren Ruhm des Parkhotels beigetragen hat sicher auch der Süddeutsche Rundfunk, der 1970 bis 1976 nebenan sein Funkhaus bauen ließ und 1976 auch gleich das Hotel dazu kaufte. Nicht selten nächtigen also nun TV-Stars und Sternchen hier, aber auch weiterhin große aus Politik, Kultur und Wirtschaft. In der Bar oder im gemütlichen Radiostüble, dem kleinen, neben dem feinen Restaurant zweiten Lokal im Hause, klang so mancher Abend feucht fröhlich aus. Frank Sinatra, so wird gemunkelt, habe am 5. Juni 1993, nach seinem vorletzten Konzert in Deutschland überhaupt, eine ganze Nacht lang die Gäste im Radiostüble mit seinem Gesang unterhalten.
Auch das ein Abschnitt aus Stuttgart-Berg, dem Buch, um das es heute geht. Herr Gohl, Sie sind ja auch Bezirksbeirat.
Ja.
Was macht denn Stuttgart-Berg von Stuttgart-Ost, dem Bezirk, zu dem der Stadtteil Stuttgart-Berg gehört? Ich lerne es noch. Was macht denn Berg heute aus? Der Rundfunk nach wie vor, nehme ich mal an.
Ja, also wir haben vorher schon darüber geredet, der Strukturwandel in Berg war mehrfach. also vom Mühlen- und Industrieort. Und dann mit anderen Funktionen. Und jetzt ist es eigentlich ein beliebter und begehrter Wohnort. Wenn man sich das vorstellt, man hat zwei Parks in der Nähe, man hat zwei Bäder in der Nähe. Und man ist infrastrukturell an die Bahnen, aber auch an die Straßen top angeschlossen. Also als Wohnort, als Wohnstandort ist Berg, das ist die jetzige Bedeutung eigentlich für den Bezirk, für den Stadtteil. Das heißt natürlich auch, dass die allermeisten Bergerinnen und Berger nicht in Berg geboren sind, sondern aus unterschiedlichen Gründen zugereiste. Und das war auch mit dem Grund, dass wir gesagt haben, dieses Buch ist gut vielleicht zur Identitätsstiftung.
Und die Mineralbäder sind natürlich auch über den Stadtteil hinaus wichtig.
Ja, ganz klar. Deswegen auch ein ganz dickes Kapitel über drei Bäder. In Berg gab es nämlich drei Bäder. Das Neuner, also das Mineralbad Berg und das Leutze. Und dann gab es in der Weimarer Zeit dann noch das Rickli, ein Licht- und Sonnenbad direkt am Neckar.
Von dem heute aber auch nichts mehr zu sehen ist.
Nein, da ist heute B10.
Sie hatten, glaube ich, nur mal einen kleinen Teil, den Sie lesen wollten. Machen Sie mal, wir haben die Zeit, glaube ich, noch.
Dann gehen wir doch ins Bad. Baden. Dann gehen wir doch baden. 1933 schreibt ein Mensch, der sich Fritz West nennt, war sicher ein Pseudonym, wir wissen bis heute nicht, wer es war, ein Reiseführer für Stuttgart. So ist Stuttgart. Und über das Neuner schreibt er, das Mineralbad oder der Neuner, fälschlich, wie man kürzer sagt, ist das größte deutsche Schwimmbad mit Mineralwasser. Das Becken ist offen, rings umgeben von hölzernen Kabinenhäuschen. Vor diesem auf bunten, weichen Bademänteln die Menschenausstellung. Die Luft ist erfüllt mit einem leichten Geruch nach parfümiertem Sonnenbrandöl. Im weiten Becken schwimmen Männlein und Weiblein, Jungfrauen und Jünglinge einträchtig miteinander um die Wette. Unter das Wasser sieht man nicht, denn es ist ziemlich gelb vom starken Eisengehalt. Wenn daher ein Junge neckisch sich im Tauchen übt, kann man ihn nicht unter Wasserspiegel verfolgen. Es quietscht dann manchmal eine fesche Schwimmerin auf. In der Mitte des Beckens sieht man einen Kreis von Beinen in die Höhe ragen, sonst nichts. Hier quillt der Sprudel aus dem Boden, alles drängt sich um ihn herum, taucht mit dem Kopf unter Wasser und zur Ausbalancierung des Körpers mit dem Rücken aus dem Wasser und trinkt.
Das war jetzt ein schönes Beispiel für die Bandbreite dieses Buches. Und wir hören jetzt noch Geschichten über Menschen. Frau Eicher, warum haben Sie sich dieses Lied gewünscht?
Ja, gute Frage. Ich habe mir das Lied gewünscht, weil es auf Agnese Schebest hinweist. Das war jetzt ein Stück aus Bellinis Romeo und Julia Oper. Und Agnese Schebest hat im frühen 20. Jahrhundert die Rolle auch von Romeo gesungen in der Oper und war da sehr bekannt und war wirklich, hat die Menschen mitgerissen, Frauen wie Männer waren alle in sie verliebt. Sie ist oft in Hosenrollen aufgetreten und hat Bein gezeigt. Und zu der Zeit war das unglaublich. Also im normalen Leben hätte sie das nie tun dürfen. Das wäre unglaublich unschicklich gewesen. Aber auf der Bühne ging das und deshalb habe ich dieses Musikstück ausgewählt. Und Agnese Schebest war jetzt keine Bergerin, das war eigentlich eine gebürtige Wienerin, die oft in Stuttgart aber war und im Königlichen Hoftheater gesungen hat. Und sie war, das hat mir ein Brief verraten, aus dem Jahr 1837-38, war in Berg und hat dort versucht, ihre Stimmbänder zu kurieren. Also sie hat da immer ziemliche Probleme gehabt. Sie war eigentlich ein Mezzosopran und wurde so auf einen hohen Sopran quasi gepusht. Und die Stimmbänder haben gelitten und sie hat da versucht, in Berg, im Bad, in welchem, habe ich nicht rausfinden können, das ist, beschreibt sie nicht genau, hat da aber versucht, dann diese Probleme zu kurieren, also ihre Stimmprobleme.
Bevor Sie den Teil jetzt lesen, die Frage, wie Sie denn auf Stuttgart-Berg gekommen sind?
Ja, ich bin auf Stuttgart-Berg gekommen. Das ist ein ganz persönlicher Ansatz. Ein Teil meiner Familie kommt aus Stuttgart-Berg. Meine Tante ist dort direkt im Haus Mühlenstraße 15 geboren. Das hat meine Ururoma gehört, das Haus. Und eben, was ich auch jetzt so ganz interessant immer fand, dass mein Ur-Ur-Opa Parkwächter im Park der Villa Berg war. Von dem ist nicht viel bekannt, aber ich fand es immer sehr kurios, dass er so zur niederen Dienerschaft gehört hat, aber eben auch ganz stark im Kontakt zum Königshaus war. Und wahrscheinlich mit dem königlichen Stipendium haben dann seine Söhne Friedrich und Karl Schüle haben dann studieren können. Die wurden Ingenieure und haben dann auch beim Kuhn dann gearbeitet in den 90er Jahren, 1890er Jahren. Und das ging eben mit einem königlichen Stipendium, weil der Gartenportier hat nicht so viel verdient.
Ja, Sie haben den Teil über Menschen aus Stuttgart-Berg zu dem Buch beigesteuert und da ist mir schon aufgefallen, dass da einige mit Ihnen verwandt waren, von denen,
ja,
die Sie
beschreiben. Ja, genau.
Das ist ein Vorteil dieses kleinen Ortes.
Genau, also das war so eine kleine Schüle-Eicher-Siedlung da, gerade in dem Haus eben, da haben unglaublich viele Leute gewohnt in der Mühlenstraße 15, heute Nisslestraße. Und das Interessante war, man ist früher nie mit der Familie hin und hat dann geguckt, wo der Papa eigentlich herkommt, sondern das war eher so ein Tabuthema. Es hieß immer, das Haus ist kaputt und jetzt ist ein Parkplatz da. Also Parkplatz vom Leutze, heute ist das Parkhaus vom Leutze da. Das Grundstück wurde für ein lächerliches Entgelt damals eingezogen nach dem Krieg, weil da die B10, ein Zubringer, gebaut werden sollte. Es wurde nicht gebaut und war ein Parkplatz. Und das war das große... Ja, die große Tragödie eigentlich für die Familie, die eben das Haus doppelt verloren hatte. Und ja, deshalb ist man nicht hingegangen. Aber es gab eben viele Fotografien von diesen Ingenieuren, weil die konnten sich ein teures Hobby leisten, Fotografie, und haben dann den Ort, unsere Familie und eben ziemlich viel anderes fotografiert. Und da, die waren in der Familie schon gewesen. Auf den Spuren bin ich dann etwas gewandelt.
Da ein großer Teil der Fotos, die dann bei den Menschen sind, die stammen auch daher aus ihren Familienfotos.
Also viele, genau. Ja. Und ich habe jetzt nicht nur Familie porträtiert. Das war dann eigentlich ganz schön. Mit Herrn Gohl haben wir dann geguckt, was es noch für Menschen in Berg gibt und was für Frauen. Das war so mein Thema. Ich habe jetzt auch passend fürs Radio das alles sehen. Mein Motto-T-Shirt an, Let's Make Her Story. Ein Wortspiel, was nur im Englischen funktioniert. Also Let's Make History. Und ich wollte halt Let's Make Her Story machen, was zum Glück jetzt immer mehr im Trend ist. Und ich dachte halt, ich gucke einfach mal, was für berühmte Frauen da waren und bin eben auf Agnese Schebest gestoßen, Dr. Nora Wund, eine frühe Ärztin am Berger Kinderklinikum, und ja, habe diverse andere Frauen dann mit Herrn Gohl entdeckt und gefunden. Aber vielleicht nochmal, um die Familie rund zu machen, hatte ich jetzt noch was ausgewählt von meiner Tante Margarete Krauter, geborene Eicher, und das Interessante ist, dass sie in den 1990er Jahren Aufzeichnungen gemacht hat, ich habe sie die Chronistin genannt, und von dem Leben in Berg berichtet hat. Und für mich haben dann diese Schwarz-Weiß-Bilder Farbe gekriegt, haben Gerüche gekriegt, und das will ich kurz vorlesen.
Schön.
Die Chronistin. Margarete Krauter, geborene Eicher, 1924 bis 2016. Die Schwester meines Vaters ist als Margarete Eicher in Berg geboren und wurde Gretel genannt. Sie hatte eine scharfe Beobachtungsgabe, einen wachen Blick und eine spitze Feder. Mit ihren Aufzeichnungen bringt sie Farbe und Leben in die Schwarz-Weiß-Fotografien aus Berg, die ihre Großonkel Friedrich und Karl Schüle aufgenommen haben. Wir spüren das Trappeln von Hufen, wenn die Pferdekarren des Schauflerschen Fuhrgeschäfts von schräg gegenüber zum nächsten Auftrag aufbrechen, sehen, wie die Gärtlesbesitzer mit Schaufel und Besen auf die Rossbollen lauern, um damit ihre Gemüsebeete zu düngen. Hören die Choräle vom Verahaus Kirchenchor, der im Sommer bei offenen Fenstern probt. Oder die Dreigroschenoper, den Freischütz und die Aida, die losscheppern, wenn Gretels Vater Karl Eicher das Grammophon anwirft. Und wir riechen, dass Großmutter Caroline ein Lieblingsgericht gekocht hat. Handgeschabte Spätzle mit Würsing. Und heimlich ein paar Seidenwürstle rein, denn eigentlich sind ja alle Vegetarier. Plötzlich Gekreisch und Flügel flattern. Die Papageien melden sich. Gretel Krauter beschreibt sie so, Zitat: Man weiß ja, dass viele Menschen einen Vogel haben. Großmutter Caroline hatte gleich zwei, Hansele und Peterle. Es waren zwei Papageien, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Hansele war rot wie eine süße Himbeere, Peterle grün wie eine saure Gurke. Hansele war freundlich, Peterle wirkte immer ärgerlich oder wütend. Hansele war kontaktfreudig und sprach bereitwillig, wenn man ihn dazu aufforderte.
Er rief schrill, dass es durchs ganze Haus gelte: Frau Eicher, Karl, komm, Hansele! Wollte mein Peterle zum Sprechen bewegen, starrte er einen bloß böse an und gab bestenfalls ein verächtliches Krächzen von sich. Zitat Ende. Gretels Lieblingstier im Haus ist Bella, ein Schäferhundweibchen, so alt wie sie selbst, das gerne auf der Mühlenstraße ein Mittagsschläfchen hält. Heute undenkbar, aber in den 1920er Jahren kein Problem. Neben dem feinen Pling-Pling vom Kupferschmied Stimpfig, zwei Häuser weiter, wird die Stille immer wieder von Gerumpel unterbrochen. Gretel Krauter berichtet, die Mühlenstraße war, Zitat, mit ziemlich groben Steinen gepflastert. Deshalb hörte man oft lautes Holpern, Klappern, Scheppern und Klirren, wenn gesundheitsbewusste Leute mit ihrem Leiterwägele und leeren Flaschen zum Sauerwasserbrunnen pilgerten und dann mit vollen Flaschen wieder heimwärts schnauften. Mir sind diese Wallfahrten immer unverständlich geblieben, denn ich fand den schwefligen Geschmack des Sauerwassers abscheulich.
Herr Gohl schüttelt der Kopf.
Ja, das Interessante vielleicht noch an Gretel war, dass eben die Erzählung, und ich glaube, es ist nicht nur eine Erzählung, ging, dass Friedrich Wolf, der Arzt und Autor, ihr, als ihr Kind war, das Leben gerettet hat. Der Wolf war damals der Hausarzt der Familie. Und von ihm ist immerhin in der Familie noch ein Buch übrig geblieben, Die Natur als Arzt und Helfer. Aber jetzt irgendwas, was es belegt, also irgendwelche Briefe oder so, haben wir nicht. Aber das fand ich dann auch immer noch eine ganz sehr interessante Geschichte.
Ja, Friedrich Wolf ist ja eine spannende Person, die hier in Stuttgart gelebt hat oder gearbeitet hat als Arzt, aber dann ja auch weg musste.
Und er hat im Neuner gebadet, da gibt es auch Bildbeweise. Sind auch im Buch drin.
Auch das wieder ein Zeichen dafür, wie groß die Bandbreite dieses Buches ist, auch zeitlich jetzt. Jetzt sind wir ja fast schon im 21. Jahrhundert mit der Tante. Noch nicht ganz, aber fast gelebt hat sie ja so lange.
Genau, ja.
Wenn Sie da Stadtführungen machen, was suchen Sie oder was zeigen Sie?
Also ich mache so, also es ist ja immer so, dass man versucht, so einen schönen Rundgang hinzukriegen oder einen Halbrundgang. Und ich fange an im Grunde dann beim Neuner und zeige ein bisschen, wo war die Wasserburg früher.
Warum heißt das Neuner oder das Berger?
Vom Friedrich
eigentlich Neuner.
Vom, genau, von demjenigen, der eben das Bad angelegt hat, Hofgärtner gewesen, Park der Villa Berg angelegt und ist dann zu einem neuen Objekt gekommen und hat dann eben das Bad angelegt und ist dann eben auch auf diese Umfassungsmauern dieser alten Wasserburg gestoßen.
Dieser Motte, ja.
Und dann geht es weiter, so mit Schlenkern, entlang dieser alten Bilder, die ich habe, dann in die Mühlenstraße und dann geht es weiter noch zu den zwei alten Mühlen, die es damals gab, noch am Ende der Mühlenstraße, die vordere und die hintere Mühle. Es gibt noch historische Mühlengebäude, eins von 1848, das noch sehr schön erhalten ist. Und dann geht es ein bisschen auf das Gelände von Automobilbauer, Karosseriebauer. Da hat mein Vater erzählt, dass früher in der Mühlenstraße oft dann so die schicken Autos standen. Man hat es so angeschaut so, und fand es gut. Und dann so übers Wasserwerk, dann hintenrum zum Sauerwasserbrunnen. Und ja, so ein bisschen.
Also offensichtlich lohnt es sich tatsächlich da auch nicht nur drüber zu lesen, über Stuttgartberg, sondern auch.
Ja, also man braucht ein bisschen Fantasie. Leider, ich räume immer vorher auf und tue den Müll weg, aber meistens, wenn ich da bin, ist schon wieder vermüllt. Es gibt eine große Baustelle da beim Sauerwasserbrunnen, das ist auch ein bisschen schade. Aber ich versuche halt die Fantasie der Menschen anzuregen und habe eben auch die Bilder, damit man sehen kann, wie es früher war, also was da gestanden ist.
So, wir sind schon fast am Ende der heutigen Büchersendung. Ich glaube, es ist deutlich geworden, warum Stuttgartberg ein bemerkenswerter Stadtteil ist. Vielleicht nochmal zum Buch. Wo kann man es denn kriegen? In jeder Buchhandlung gehe ich mal davon aus, aber in größeren Mengen auch im Museum, Herr Gohl.
Auf jeden Fall. Also die Buchhandlung Schlote, Ostendbuchhandlung, hat es immer vorrätig. Im Museum natürlich Samstag, Sonntag, wenn wir aufhaben, auch auf jeden Fall. Und es ist bestellbar, weil es eine ISBN hat, über jede Buchhandlung.
Und wie gesagt, es ist ziemlich umfangreich, also das Format ist relativ groß. Wie viele Seiten hat es denn, haben Sie es gerade?
244. Nein, 254.
Oh. Und sehr inhaltsreich, sagen wir mal so. Hat das Museum auch sowas wie Internetseite?
Ja.
Das Sagen Sie die?
Das ist das Schöne. Normalerweise muss ich das deswegen gar nicht sagen, weil die Seite heißt die Einrichtung muse-o.de.
Der Strich ist aber wichtig.
Der Strich ist entscheidend. Ja.
Warum eigentlich muse-o?
Das ist ein Wortspiel. Das hat die Muse aus Ost und das Museum und lateinischer Dativ. Und, oh.
Und sagen Sie vielleicht auch noch was zu der Abbildung auf dem Deckblatt von dem Buch.
Ja, das ist uns vor einigen Jahren mal über den Weg gelaufen, eine Postkarte.
Ich kenne das von den Demonstrationen gegen Stuttgart 21, da ist eine Frau immer mit diesem Plakat rumgelaufen.
Ja, da gibt es eine Künstlerin, die dieses Plakat als Vorbild genommen hat und das dann umgemodelt hat und so. Mhm. Es geht darum, das ist eine Quellnymphe. Das Original ist aus dem Jugendstil. Da steht also die Quellnymphe in weiß mit güldenem Haar auf einem Quelltopf und eine Flamme, eine Kerze, eine kleine Öllampe in der Hand. Und das Stuttgarter Rössle als Wappen seitlich dezent dabei.
Das ja. Zerrupft sie halt, oder?
Ja, wir wissen nicht, von wem der Entwurf wirklich ist, aber das ist einfach so schön von der Farblichkeit her, das Blau vom Wasser.
Ist das Jugendstil? Das ist
Jugendstil,
ja.
Herr Seidl, und das stand nun eben für Berg. Als mehrere Themen hatten wir im Auge, aber das stand am meisten dann für Berg eigentlich.
Das Wasser. Das Wasser. Mineralwasser.
Die Ausstellung hieß damals ein Wassergebäude.
Mhm. Ja. Herr Speidel, was ist gerade im Museum Waldenbuch zu sehen?
Oh.
Aber es ist nicht parat.
wir wechseln gerade. Ab 16. Mai gibt es bei uns eine Ausstellung zum Thema Familie. Was Familie ausmacht, wie Familie funktioniert. Und das Schöne an der Ausstellung ist, man muss diese Ausstellung spielen.
Ah ja.
Also man begibt sich als Gruppe hinein und spielt sich durch die Ausstellung und erfährt so ein bisschen mehr über sich selber und seine eigene Familie.
Frau Eicher, noch zum Schluss, wie erreicht man Sie, wenn man einen Stadtspaziergang haben möchte oder
ja, sonst also was? Also eigentlich auch relativ einfach. Also es gibt eine komplizierte Adresse und es gibt eine einfache, die wäre www.annikeicher.de. Und da wird man dann auch fündig, ja.
Und Herr Dr. Blessing, Ihre Bücher findet man sicher auch im Buchhandel und...
Im Buchhandel und dann
beim Museum. Und auch beim Museum sind
im Museum
alle.
Sind auch.
Nein, eigentlich sind das sind alle.
Bloß meine Aussage, die sind nicht im Museum. Ich glaube, ich bin nicht bei Ihnen.
Neue.
Aber die jetzt Stuttgart-Bezug haben, die sind alle auch im Museum. Ja. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Annik Eicher, Dr. Elmar Blessing, Dr. Markus Speidel und Ulrich Gohl, dass sie hier im Studio waren und das Buch vorgestellt haben.
Vielen Dank, dass wir da sein durften.
War mir ein Vergnügen. Das Buch Stuttgart-Berg, Porträt eines bemerkenswerten Stadtteils. Verantwortlich für die Sendung war Sabine Gertling.